Gerade dieser Aspekt vom Athletischen aus ist maximal groß und wird mir hier auch immer wieder bewusst, wie bedeutsam der ist. Einerseits für die Gesundheit, ne? Du willst ja lange spielen, du willst lange gesund spielen, aber auch einfach als Mittel des Erfolgs. Das ist einfach, das eine geht nicht ohne das andere.
Ein neuer Podcast. Ich habe gesprochen mit Julian Helbing, seines Zeichens Physiotherapeut, und zwar als er in Amerika war. Er kam gerade vom Frühstück und saß neben keinem geringeren als Tiger Woods, wie er gleich auch nochmal erzählt. Und zwar aus folgendem Grund, denn Julian war ein paar Tage mit Matti Schmid unterwegs, zuerst in Pebble Beach und dann im Golfclub Riviera, wo vor kurzem abgeschlagen wurde. Ja, wir haben ein bisschen miteinander gesprochen über das ein oder andere Athletik-Thema, durchaus interessant, was er für Insights für euch parat hat. Also, dann hört doch mal rein und damit geht's direkt los. Viel Spaß. Wir gehen rein in einen neuen Podcast. Ich freue mich total drauf, denn das ist ein bisschen Freestyle. Ich sage hallo Julian, grüß dich.
Moin, hallihallo aus Los Angeles.
Ja, sehr gut. Da sind wir direkt beim Thema. Wir erwischen dich, ich sag mal, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wir sind deutscher Zeit 18.26 Uhr, also kurz vor 6:30. Bei dir in Los Angeles, bei euch ist es früh morgens. Bevor wir gleich mal erklären, wo und mit wem du bist, musst du erstmal erzählen, du kommst gerade vom Frühstück und neben wem hast du gefrühstückt?
Ja, morgens frühstückt man, so ist es. Gefrühstückt habe ich unter anderem neben Matti Schmidt und als noch kleines Nebenschauspiel Tiger Woods.
Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Wo frühstückt ihr denn gerade oder wo seid ihr gerade? Wo kommt ihr vom Frühstück her?
Wir sind hier in dem Golfclub, in dem Rivera Country Club. Wir wohnen hier in Santa Monica, sind heute Morgen hergefahren, haben ein Warm-up-Workout gemacht in einem Fitness-Trailer. Und dann hast du die Möglichkeit hier in diesem quasi Players-Restaurant, Players-Dining, zu frühstücken, zu Mittagessen, was auch immer. Und genau, hier haben wir direkt im Golfclub frühstückt.
Sehr gut. Wir wollen ein bisschen über das Thema Athletik, Physio im Kontext Golf sprechen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer merken schon, du bist gerade in diesen Tagen mit Matti Schmidt unterwegs, der ja hier mein Premierengast in unserem DGV-Podcast war. Vielleicht kannst du eingangs mal sagen, wie kommt denn die Verbindung zu Matti und wie oft arbeitet ihr zusammen?
Also erstmal soll ich an dieser Stelle liebe Grüße von Matti sagen. Natürlich ja, an dich und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Er hat mir nämlich von seiner Erfahrung hier schon im Podcast erzählt.
Ich hoffe, nur Gutes.
Ja, er war wirklich, er hat sehr, sehr gut darüber gesprochen.
Ja, gut.
Und die Grüße habe ich somit schon mal übermittelt. Also mein Ursprung, der kommt so eigentlich über die Amateure. Ursprünglich haben wir angefangen, in der Deutschen Golfliga den Gottfried Falkenstein zu betreuen, die Herrenmannschaft. Bin dann darüber in die Deutschen Golfverband gekommen als Sportphysiotherapeut. Bin dann so ein bisschen da rumgereist, habe zuerst die Jungs gemacht und die Amateurmänner. Bin dann Ende vorletzten Jahres, also Ende 24, mal zu zwei Profiturnieren auf der Challenge Tour, der Hotel Planner Tour gefahren. Und dann kam eins zum anderen. Und als es um die Saisonplanung für vergangenes Jahr ging, hat mich der Uli Eckert und auch der Christoph Herrmann angerufen und gesagt, ob ich wieder dabei bin. Und dann meinte ich, klar. Dann ging es so ein bisschen in die Planung. Und letztendlich hieß es ja, Julian, wir würden dich gerne für die Hotelplanatur einsetzen. Was auch viel Sinn gemacht hat, weil ich natürlich die Jungs alle irgendwie kenne, die das spielen. Und zwei Wochen später klingelt das Telefon und es kommt ein sehr überraschender Anruf und meinte, ob ich auch sonst Interesse hätte, die PGA-Tour zu betreuen. Wo ich natürlich erstmal recht überrascht war, aber wie ich so bin, erstmal nicht denken, sondern mehr machen, habe direkt mal gesagt, alles klar, mache ich. Genau, in dem Kontext kam es dazu, dass ich dann letztes Jahr bei dem Basketball Championship, ich glaube, es war so im April oder so, es war mein erstes Turnier auf der PGA-Tour, damals mit Thomas Rosenmüller, Jeremy Powell und Matti. Mhm. So kam der Kontakt letztendlich über den DGV, weil der DGV sich auch vorgenommen hat, die Profis in den USA zu unterstützen. Und das womit man eigentlich die Jungs hier am besten unterstützen kann, wenn man ehrlich ist, ist ein Physiotherapeut, / Athletiktrainer, weil jeder hat seinen eigenen Mentaltrainer, jeder hat seinen eigenen Swingcoach. Das heißt, wovon eigentlich alle profitieren können, ist ein Physiotherapeut, der sich um alle kümmert. Haben wir letztes Jahr sehr gut gemacht. Und dann kam zu dieser Saisonplanung der Anruf eigentlich von Matti, oder wir hatten immer ein bisschen Kontakt, und dann hat er gefragt, ob ich das Lust hätte, mit ihm für dieses Jahr zu machen. So, Und jetzt bin ich hier.
Ja, so ist es. Okay. Sehr gut. Und ihr wart letzte Woche, wart ihr schon gemeinsam in Pebble Beach, wo Matti gespielt hat. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie die Tage dann so aussehen. Also wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr zusammen die Tage bestreitet, rund um so Turniere? Was macht ihr da gemeinsam? Wie arbeitet ihr gemeinsam?
Ja, also die Woche geht ja montags los, so wie im normalen Arbeitsleben. Auch wenn das Turnier erst Donnerstag startet, wird natürlich davor die 3 Tage intensiv genutzt, um sich vorzubereiten. Das heißt, aus spielerischer Sicht natürlich überhaupt einen Eindruck vom Platz zu bekommen. Jetzt war es bei der AT&T Pebble Beach Pro-Am, so wie dieses Turnier heißt, waren es 2 Plätze, auf denen man gespielt hat. Ja, das war einmal der Pebble Beach Golf Links und der Spyglass. Das heißt, man hatte schon mal nicht nur 18 Loch zu erkundigen, sondern eigentlich 36, was natürlich schon mehr Zeit in Anspruch nimmt. Gleichzeitig versucht man den Anfang der Woche, Montag, Dienstag zu nutzen, um auch noch athletisch im Workout-Bereich ordentlich was zu machen, weil das willst du natürlich nicht einen Tag vor Turnierbeginn machen, wo du dann vielleicht doch ein klein bisschen Muskelkater hast oder doch ein bisschen die Intensität spürst. Das heißt, es sieht eigentlich so aus, wenn wir uns frisch in der Woche sehen, Montagmorgens gucke ich mir seinen Körper einmal an, untersuche einmal alles, bewege einmal alles durch, krieg selber ein Gefühl dafür, wie ist es gerade. Dann fahren wir Richtung Golfclub. Dort gibt es so Fitness-Trailers. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das sind, muss man sich vorstellen, riesige LKW-Anhänger. Die wie in so amerikanischen Filmen, wie man es so kennt, die dann so seitlich so rausfahren. Und da sind wirklich voll ausgestattete Fitnessstudios drin, mit allem, was man sich vorstellen kann. Dann gehen wir da rein, machen eine Art von Mobility-Routine. Das heißt, er fängt an, sich selbst zu bewegen, erstmal alle Gelenke so ein bisschen aufzuwärmen. Dann fangen wir an mit Kraftübungen, mit athletischen Übungen, mit allem, was spezifisch fürs Golfspiel relevant ist. Danach gehen wir meistens frühstücken, dann gehen wir auf die Driving Range und dann geht er entweder 9 Loch, 18 Loch, je nachdem. Wobei das dann ja nicht volles, ist ja nicht ein volles Spielen, was er dann da macht, sondern es ist ja mehr so Platzkenntnisse, gucken, wo ist eine gute Zone, um den Ball landen zu lassen, wie sieht es ums Grün aus, wie ist das Rubbed. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung gewesen, habe ich vorher nie in meinem Leben gemacht, aber mache ich mittlerweile tatsächlich sehr, sehr gerne, dass ich diese Proberunden auch mitgehe. Weil es super interessant ist auch, welche Rolle der Caddy dabei spielt. Also das ist ein ganz eingespieltes Team, was mit unfassbarem Fachwissen über den Bereich ist. Es ist sehr interessant. Dann wird zu Ende gespielt, dann wird meist noch ein bisschen trainiert, je nachdem, was irgendwie anfällt. Dann fahren wir nach Hause, letzte Woche haben wir die Behandlung immer zu Hause gemacht, weil wir ein Haus hatten da die Bank. Dann haben wir immer noch mal so 1,5 Stunden den Körper auf Vordermann gebracht. Und so steigert man sich dann von Tag zu Tag, sodass man am Donnerstag, wenn das Turnier losgeht, eigentlich am Peak der Leistungsfähigkeit angekommen ist.
Also total spannend. Merkt man schon, wie umfangreich das ist und wie viel mittlerweile dazugehört, irgendwie, wenn man so gut Golf spielen möchte und worum man sich überall kümmern muss. Vor allem natürlich um seinen Körper. Lass mich fragen, dass in den Turniertagen selber ist das Programm höchstwahrscheinlich ein bisschen weniger, oder?
Naja, nicht unbedingt. Das ist ein großes Thema, womit sich alle beschäftigen, muss man sagen, weil das Thema rund um Recovery extrem wichtig ist. Ne? Also gerade in den Turniertagen, wo ein Tag dann wirklich, man darf jetzt nicht vergessen, bei diesem Pro-Am, man sagt es ja schon, also ein Professional zusammen mit einem Amateur, da haben die Runden 6 Stunden gedauert. Ne? Das heißt, es ist ein langer Tag da draußen. Jetzt war es sehr windig teilweise. Es hat teilweise geregnet, dann bist du ja wirklich direkt am Strand quasi, ne? Spielst du an der Wassergrenze quasi. Das heißt, der Wind zieht dir noch mehr Energie da kommen so viele Faktoren auf, die du versuchst natürlich danach direkt abzufangen. Ne? Sei das über Ernährung, sei das über Behandlung, sei das einfach über sich ausruhen. Die Tour hat ja auch hier, ich weiß nicht, eine Infrarotsauna und Eisbecken und das schleppen die alles mit von Turnier zu Turnier. Einfach, damit man möglichst schnell wieder auf seinem individuellen Leistungspeak ist, weil man ja nächsten Tag wieder da rausgeht und das Ganze geht von vorne los. Das heißt, wenn du natürlich spielst 6 Stunden, ne, dann kannst du schon mal sagen, bist du 2 Stunden vorher auf jeden Fall da, hast dich schon aufgewärmt, körperlich, hast dein Aufwärmen auf der Range gemacht, dann spielst du die Runde. Vielleicht ist dir dann irgendwas im Spiel aufgefallen, dann willst du da noch ein bisschen nachtrainieren. Dann fährst du nach Hause, dann musst du immer noch essen und dann hast du noch einen Physio da, der dich auch noch behandelt. Da ist so ein Tag wirklich auch gut gefüllt. Also da bleibt wenig Zeit für Freizeit, muss man sagen.
Wann würdest du, das habe ich mich eben nochmal, bevor wir angefangen haben, nochmal gefragt, was würdest du sagen, wann hat sich dieses ganze Thema Athletik und dieses ganze Thema, wie man mit seinem Körper umgeht und dass man eben halt eine Fitness an den Tag legen muss, wann hat sich das im Golfsport geändert, wenn ich das so fragen darf? Weil ich habe schon noch das ein oder andere Bild im Kopf, wo der ein oder andere erfolgreiche Golfspieler durchaus mal anders aussah als jetzt. Also mittlerweile muss man ja wirklich sagen, das sind alles Athleten, durch und durch trainiert, topfit. Das war ja mal anders, oder?
Ja, also dazu muss ich natürlich sagen, ich bin ja so ein Quereinsteiger, was dieses Golfding angeht und bin ja irgendwie durch Glück und einerseits durch Zufall, aber natürlich auch mit viel Glück jetzt dahin gekommen, wo ich jetzt bin, an diesem absoluten Weltniveau. Ich kann das gar nicht so genau sagen, aber ich schätze mal, dass das so vor, ich schätze mal, dass das so wirklich in der Primetime von Tiger losging. Ne? Also ich meine, da hat man ja gesehen, so wenn man schneller schwingt, was passiert dann mit der Gesundheit, was passiert mit der Wirbelsäule, was passiert mit den Gelenken. Und ich würde sagen, da hat sich ja so viel auch vom Wissensstand einfach entwickelt. Das heißt, es ist jetzt, ich kann es dir nicht genau sagen, ich schätze mal vielleicht 20 Jahre, aber ich bin jetzt dabei seit 4 Jahren und in diesen 4 Jahren ist es auf jeden Fall der absolute Standard. Und wenn du es jetzt siehst in Europa und so, was du da mitbekommst, da ist es ja noch, ich sag mal jetzt, ich lebe halt in Hamburg, denn viele meiner Patienten noch zu Hause spielen Golf, ist für die Athletik ein absolutes Fremdthema. Wenn ich dir erzähle, dass das hier in den USA das etwas vollkommen Normales ist, wäre abnormal, wenn man das nicht macht. Ne? Ich meine, wir sind heute Morgen quasi zu dieser Warm-up-Routine in dem Fitness-Trailer. Da sind alle namhaften Spieler drin, Tag ein, Tag aus. Ne? Also ich meine, wir waren heute Morgen mit dem letzte Woche in Pebble Beach hat der Colin Morikawa gewonnen. Ne? Da könnte man ja auch erstmal sagen, ja, ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Nee, der war heute mit uns da beim Warm-up, hat seine körperliche Routine durchgespielt. Scotty Scheffler war da, Davis. Das sind alles so Namen, die schon vieles gewonnen haben und groß sind und die aber sehr, sehr, sehr diszipliniert Tag ein, Tag aus sowohl ihre Mobility, das heißt alles, was um Beweglichkeit geht, sich darin weiterentwickeln, alles weiterentwickeln, was ihre Athletik angeht. Plus, dass die natürlich on top noch, was weiß ich, eine Stunde putten, eine Stunde Bälle hauen oder was weiß ich. Ne? Das kommt alles noch dazu. Aber gerade dieser Aspekt vom Athletischen aus ist maximal groß und wird mir hier auch immer wieder bewusst, wie bedeutsam der ist. Einerseits für die Gesundheit, ne? Du willst ja lange spielen, du willst lange gesund spielen, aber auch einfach als Mittel des Erfolgs. Das ist einfach, das eine geht nicht ohne das andere.
Was würdest du sagen, was sind so körperlich, wenn wir auf den Körper mal schauen und du als Physiotherapeut, was sind so die Zonen, die am beanspruchsten sind vom Golfspieler?
Natürlich ist die Wirbelsäule insgesamt, der Rücken, ein großes Thema. Du hast viel Rotation, du hast viel Rotationskräfte. Du hast einfach durch die Schwungbewegung auch eine Art von Fliehkräften. Ne? Ich meine, wenn du da so einen Driver voll schwingst, da stehen ja wirklich Kräfte, um das stabilisieren zu können. Dann hast du natürlich alles so Schulter, Ellenbogen, Handgelenk. Das hast du auch teilweise viel. Mhm. Und jetzt kommt wahrscheinlich das, was für alle am überraschendsten ist, sind einfach die Beine. Hüften, Hüftgelenke und insgesamt die Beine. Und das hat einfach was damit zu tun, dass die Schwunggeschwindigkeit wird immer schneller. Ne? Also über die letzten Jahre gibt da sehr viel Bewegung. Dann willst du den Ball weiterhauen. Mhm. Und um den Ball nachher entscheidend weiterzuhauen, ist eine, unter anderem entscheidend, eine Sprungbewegung aus dem Bein eigentlich vonnöten. So, das heißt, wenn man das biomechanisch sich vorstellt und der Oberkörper verdreht sich und du gehst leicht ins Knie, jetzt mal nur bildlich gesprochen, und du schwingst runter und gleichzeitig springst du in die Luft, also das heißt, du streckst deine Beine, kommt dadurch eigentlich erst die richtige Kraft zustande und die Geschwindigkeit. Und diese Kräfte müssen natürlich irgendwie irgendwo absorbiert werden im Körper. Und das heißt, die Beine sind ein riesen Thema. Hüftgelenke, Hüftmobilität, ganz, ganz groß. Also ich würde sagen, vorrangig das problematischste Rücken, grundlegend und letztendlich das Becken, Hüfte, Beine.
Und reden wir denn beim Training, reden wir eher über Krafttraining, reden wir über Stabilisationstraining, reden wir über Schnellkraft, wir reden höchstwahrscheinlich über alles, ne?
Ja, du redest absolut über alles. Auch wenn du das siehst, wie natürlich wie wir hier trainieren, aber auch wie alle anderen trainieren, du hast immer von allem etwas. Ne? Du brauchst eine Grundstabilität, an der du immer wieder arbeitest. Das heißt, das, was hier immer so groß geschrieben wird, der Core, ne? Also der Rumpf letztendlich, das Zentrum vom Körper, das ist elementar wichtig. Da werden alle Kräfte des Körpers werden darüber verteilt, ne? Sowohl von den Beinen in den Oberkörper als auch der Oberkörper zu den Beinen und zum Becken. Das heißt, du brauchst ein Grundmaß an, ich sag mal, also einer Basisstabilität, was deinen Rumpf angeht. Und dann musst du aber auch einfach, man sagt es ja so ungewöhnlich, du musst einfach pumpen. Das heißt, die hauen richtig, richtig Kraftübungen da rein. Und je nachdem, an was du dann arbeitest, wenn du mehr Schnelligkeit haben willst, ja, dann fängst du auch an, Schnellkraft zu trainieren. Ne? Mhm. Das ist ja sehr individuell und lässt sich nicht pauschalisieren. Das darf man nicht falsch verstehen. Das ist hochgradig individuell. Und es gibt natürlich eine Basis, die für alle gut ist. Ne? Keine Frage. Aber wenn du jetzt auf dem Niveau hier bist, da wissen wir bei jedem Spieler ganz genau, was der braucht. Ne? Es gibt gute Möglichkeiten, das herauszufinden. Es gibt dieses TPI-Screening, was fast alle Spieler machen. Es gibt dieses Tightlist Performance Institute hier in den USA. Die haben so ein Standard, sehr gut ausgearbeitetes Screening-Protokoll für Golfspieler. Da findet man jede Schwäche im Körper, man findet jede Einschränkung und daraus wird dann gezielt, ganz individuell letztendlich den Trainingsplan erstellen.
Reden wir eigentlich auch über Läufe? Also laufen Golfspieler, joggen Golfspieler, um für eine gewisse Grundkondition zu sorgen? Oder ist das nicht der Fall?
Also ich bin ehrlich, ich habe noch keinen hier laufen sehen. Also in dem Fitness-Truck steht auch ein Laufband drin. Da habe ich noch nie jemanden drauf gesehen. Da stehen noch zwei Fahrräder drin, habe ich auch noch nie jemanden drauf gesehen.
Sind das so Spinning-Bikes oder was sind das? Oder so Ergometer oder was ist das?
Ja, das sind so Spinning-Bikes, die, ich glaube sogar so ein Peloton-Bike oder sowas. Mhm. Aber in den Zeiten, wo ich da war, habe ich noch nie jemanden darauf gesehen. Ich glaube, dass diese Grundausdauer eigentlich bei jedem existent ist, ne? Weil die spielen seit, ich sag mal, ihr Leben lang Golf. Die können 18 Loch laufen, die können 36 Loch laufen und es macht denen wenig aus. Was sie natürlich abseits von mir machen, habe ich keine Ahnung. Aber erstmal weiß ich es nicht.
Und dann ist das ganze Thema Ernährung ja höchstwahrscheinlich ein riesengroßes. Hast du eben auch schon mal angedeutet, auch da vielleicht mal so wo aus der Praxis gesprochen, wenn du mit den Jungs oder mit Matti unterwegs bist, was gibt's da so zu essen an so Trainingstagen oder Turniertagen? Also ich nehme an, dass es geht um ausgewogene Ernährung und Kohlenhydrate, Fleisch, Fisch, wie ist es?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ein super interessantes Thema, weil das natürlich man sich das so vorstellt, aber wenn ich jetzt beim Mittagessen hier sitze, ja, und hier sitzen, weiß nicht, von den Top 25 der Welt sitzen hier 10 Leute, dann kann das sein, dass der eine nur Pommes isst, der andere isst nur Gemüse, der nächste isst 3 Cookies und der vierte trinkt Cola und der fünfte trinkt nur Wasser. Das heißt, das ist überhaupt nicht zu beantworten und natürlich braucht man muss sich mit seiner Ernährung auseinandersetzen, ist auch wirklich wichtig. Also wir zum Beispiel arbeiten auch mit einer Ernährungscoachin zusammen, die einfach verschiedene Körperanalysen macht, wo wir dann genau wissen, welche Stoffe braucht der Mensch, welche Zusätze können wir dem zufügen, um möglichst viel Leistung zu erbringen. Mhm. Aber Essen hat ja gleichzeitig auch schon was mit nachher Genuss zu tun, ne? Und hat nachher auch was damit zu tun, kann auch Glück auslösen, ne? Das heißt, Endorphine werden auch, können auch durch Essen provoziert werden. Und deswegen ist eigentlich meine Meinung mittlerweile Abstand von diesem ganz strikten, ganz reglementierten, ich esse jetzt nur Gemüse und dann esse ich irgendwie Proteine und ich esse irgendwie Kohlenhydrate und so weiter und so fort, weil das natürlich auch eine Art von Druck nachher auslösen kann in einem. Ne? Das heißt, ich würde sagen, jeder hat eine grundlegende Idee von Ernährung, aber ist darin flexibel gestaltet. Also es gibt natürlich auch welche, die haben das ganz strikt, aber das sind hier wirklich die allerwenigsten. Ich glaube, dass es wichtig ist, ein Grundverständnis davon zu haben, was ist gut für meinen Körper, was ist schlecht für meinen Körper und dann darin eine Art von einer Balance zu finden. Ne? Wenn ich jetzt natürlich jeden Tag Cola trinke, nur wegen der Runde, ist das natürlich absolut kontraproduktiv und völliger Mist. Wenn ich aber, ich belohne mich am Ende einer Woche mit einer Cola oder einer Cola Light oder whatever, dann ist das, glaube ich, für den Körper und für das Gehirn ein ganz wichtiger Belohnungsfaktor und der darf dann nicht nur von der Ernährungsseite gesehen werden. Das ist, glaube ich, das, was ich jedem mitgeben würde. Man muss auf Ernährung achten, aber man darf das nicht, darf nicht zwanghaft zu einer Belastung werden.
Und das nächste Riesenthema, das ist auch eine Frage, die einen ja immer umtreibt, ist das ganze Thema mental. Eigentlich alle sagen es, dass die Dinger irgendwie zwischen den Ohren entschieden werden, wenn man irgendwie besser werden will. Arbeitet ihr auch in dem Kontext zusammen oder beschränkt sich, gar nicht negativ gemeint, eure Zusammenarbeit wirklich auf das, auf den Körper, auf das Athletische, das, was wir eben besprochen haben?
Ja, also ich bin natürlich grundlegend bin ich kein Mentaltrainer, ich bin auch kein Psychologe, auch wenn ich glaube, meine Arbeit als Physiotherapeut teilweise viele psychologische Faktoren beinhaltet, einfach automatisch, dadurch, dass wir viel Zeit zu zweit nachher verbringen während der Behandlung. Ne? Wir unterhalten uns ja durchgehend. Wir wohnen zusammen in einem Haus, wir fahren zusammen zum Platz, wir fahren, was weiß ich, wir sprechen dann zu noch dieselbe Sprache, ne? Das kommt auch dazu. Mhm. Das ist natürlich schon, werden da die Dinge so ein bisschen drin vermischt. Ne? Ja. Das heißt, vielleicht bekommt man mal Sachen erzählt, die einen beschäftigen oder Sachen, die einen erfreuen oder das hat nachher schon einen mentalen Einfluss, aber ich bin kein Mentaltrainer. Das heißt, da gibt es wirklich absolute Profis, die sich auf Mentaltraining, auf Performance-Optimierungstraining spezialisiert haben, die häufig ein psychologisches Studium, Sportpsychologie studiert haben. Häufig auch Leute, die selber Spieler waren. Ne? Das gibt's auch, dass dann man vielleicht so einen zweiten Karriereweg man irgendwie nochmal den Weg über so ein Studium gegangen ist. Und da mische ich mich nicht ein. Das ist nicht mein Feld. Ich finde das sehr interessant und jeder, ausschließlich wirklich jeder, hat das auch. Das weiß man. Da wird auch drüber offen geredet, mit wem man arbeitet und wie sind vielleicht Strategien oder was auch immer. Aber das sind häufig Leute, die sieht man gar nicht, sondern die telefonieren. Ich würde sagen, vielleicht so einmal alle zwei Wochen oder so. Mhm. Oder wenn es mal schlechter läuft, vielleicht auch häufiger. Aber das sind zwei völlig verschiedene Experten.
Mit deiner Erfahrung jetzt, du hast eingangs schon gesagt, Hotel Planner Tour, aber auch PGA Tour, vielleicht da nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Gibt es den einen oder anderen, den man vielleicht auch eher ein bisschen bremsen muss, gerade im Athletischen? Und wenn du sagst, die pumpen ordentlich was weg, also dass man da auch ein bisschen als regulativ irgendwie wirken muss, dass da nicht zu viel gemacht wird? Das kennt man ja auch von Sportlerinnen und Sportler aus anderen Sportarten, dass der ein oder andere durchaus selbstkritisch sagt, so, boah, ist teilweise sogar so, dass ich zu viel trainiere und zu viel mache.
Im Athletischen, muss ich sagen, habe ich das bisher so nicht kennengelernt. Oder sagen wir mal so, ich habe noch nie jemanden bewusst reglementieren müssen. Vielleicht habe ich mal jemandem gesagt, pass auf, wie du trainierst und wann du trainierst. Vielleicht war es kurz nach einer Erkältung oder irgendwas, wo ich dann sage so, hey, achte drauf, ne? Dein Körper ist noch nicht wieder bei 100%, übertreib es nicht. Da bin ich dann schon eher auch derjenige, der so ein bisschen fürsorglich denkt. Auch weil ich einfach jeden der Jungs, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich trage ich auch im Herzen. Und mir liegt sehr viel auch an deren Wohl und nicht nur an deren Karriere. Aber das eigentlich nicht. Das, wo man schon häufig Gespräche darüber mitbekommt, ist einfach an sich das Golftraining. Ne? Das heißt, das ist wieder nicht meine Expertise, deswegen halte ich mich da zurück, es sei, ich werde gefragt. Aber manchmal ist weniger auch mehr. Ne? Manchmal ist es nicht zielführend, am Mittwoch vorm Turnier noch 3 Stunden Bälle zu hauen, übertrieben gesagt jetzt. Ne? Und da bedarf es dann schon häufig jemanden, der da ein bisschen eingreift. Und da muss man sagen, ist jetzt natürlich hier auf dem Level ein Caddy Gold wert. Ne? Die kennen sich gut, die wissen voneinander, die achten auch aufeinander, muss man sagen. Das muss man jetzt auch, muss ich wirklich auch den Matti besonders hervorheben. Er ist wirklich ein, an sich ist er ja ein Arbeitgeber für einen Caddy, ne? Aber er ist, finde ich, darüber einiges hinaus und ist wahnsinnig fürsorglich und sehr, sehr großzügig und nett zu seinem Caddy. Mhm. Und dadurch hat man natürlich schon eine besondere Bindung zueinander. Ne? Man achtet aufeinander, man spürt und fühlt eine Verantwortung füreinander. Das sind alles so Faktoren, die natürlich dazu führen, dass man dann auch auf einer Basis zusammenarbeiten kann und sagen kann, hey, es reicht jetzt. Das ist jetzt genug. Wir brauchen jetzt nicht noch 2 Stunden Bälle hauen, sondern ruhe dich lieber ein bisschen aus. Ne? So kann man sich das vielleicht vorstellen.
Ja, mega spannend. Und dann lass mich nochmal fragen, wie wichtig ist für dich denn, weil das ist, du hast eben schon gesagt, du lebst im Norden, lebst in Hamburg, hast ja auch eine Praxis, wo du hier aktiv bist. Wie wichtig ist für dich, dass du das auch machen kannst und machst und nicht nur auf der Tour unterwegs bist zum Beispiel?
Das ist für mich das A und O. Also meine Praxis ist mein absolutes, ich will nicht sagen mein größter Lebensinhalt, aber es ist, ich will sagen, es ist meine oberste Priorität. Ich habe da sehr, sehr, sehr tolle Mitarbeiter, die mir da den Rücken frei halten, die mich unterstützen, die mir auch die Möglichkeit geben, das zu machen. Das muss man auch ganz klar betonen. Das ist nicht selbstverständlich und darüber bin ich bei jeder Reise, die ich machen darf, letztendlich sehr dankbar. Wenn ich mich aber heute entscheiden müsste, und ihr sagt zu mir, Jürgen, du machst jetzt nur noch deine Praxis oder nur noch PGA-Tour, dann würde ich sofort in den Flieger steigen, nach Hause, in meine Praxis, würde da reinkommen und bin der glücklichste Mensch, sage ich mal so. Was mir auch immer wieder bewusst wird, wenn du hier bist. Ne? Das ist, ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Zirkus. Ne? Das ist eigentlich nichts anderes als ein Zirkus. Tag ein, Tag aus, Woche für Woche. Das ist untereinander hier alles sehr vertraut, würde ich sagen. Gerade jetzt hier in diesen Bereichen, wo wir auch reinkommen, in diesen Physioräumen, in den Fitnesstrainern. Es sind ja nur eigentlich die Spieler und Physios- oder Athletiktrainer, vielleicht noch die Familien. Ne? Das heißt, es ist ein sehr intimer Kreis. Jeder ist nett zu jedem, würde ich fast sagen. Jeder quatscht mit jedem. Es gibt hier gar keine Allüren oder so. Aber es ist am Ende ein Zirkus und es ist alles anonym, oberflächlich. Ne? Und für mich ist das Schönste, wenn ich nach Hause komme, in meine Praxis, gehe da rein, ich kenne die Leute, ich kenne einfach, ich würde sagen, fast jeden Patienten mit Namen, der da rein und rauskommt. Es ist bei uns sehr, sehr familiär alles. Weiß das sehr zu schätzen, möchte aber niemals meine Praxis missen. Also bin ich sehr, sehr froh auch über diese Abwechslung, die einfach entsteht. Ne? Auch muss man auch sagen, teilweise vielleicht auch die Eindrücke, die man hier gewinnt, kann man natürlich auch gut wieder mit in die Praxis bringen. Ja? Wir haben auch viele Patienten, die aus dem Golferischen kommen. Ne? Für die ist es natürlich auch toll, muss man ja sagen. Ne? Wenn ich jetzt am Montag in der Praxis stehe und die fragen mich, wie war es? Und sagst du, ja, wir haben da trainiert mit Scottie Scheffler und der Colin Morikawa hat gewonnen und dann haben wir den Tag mit dem Fitness-Trailer oder ich saß beim Frühstück neben Tiger Woods und habe zugehört, wie der über irgendwelche Golfschläge auf dem Platz erzählt. Das sind ja alles Eindrücke, die sind so exklusiv für die Welt. Da kommt ja niemand rein. Ne? Also das ist ja, das kann natürlich dadurch auch wieder eine Art von sehr positivem Eindruck auf Verschiedenes haben. Mhm. Aber für mich ist ganz wichtig, zu Hause ist meine Basis, da sind meine Familie, meine Freunde, meine Praxis, die Menschen, die ich mag. Und ich mag es dann auch mal hier zu sein, aber ich freue mich jedes Mal wieder nach Hause zu kommen. Also wenn ich morgen in den Flieger steige, steige ich auf jeden Fall nicht mit einem weinenden Auge rein, sondern mit einem lachenden, weil ich weiß, dass zu Hause viel Schönes auf mich wartet. Und ich natürlich auch jetzt das Glück habe, dass ich natürlich auch weiß, dass ich hier irgendwann wieder hinkomme. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass es nur eine einmalige Geschichte war.
Ja, klingt für mich sehr plausibel und sehr logisch. Und dass die sich da die Waage so hält, ist, glaube ich, dann in der Tat positiv, dass man nicht immer nur das eine hat. Dann lass mich abschließend fragen, wie sehen denn so die nächsten Wochen aus? Wann bist du mal wieder unterwegs auf der Tour? Und wann bist du, erstmal fliegst du jetzt wieder nach Hause, hast du schon gesagt, und wann ist dann der nächste Einsatz auf der Tour sozusagen?
Ja, genau. Ich fliege morgen zurück nach Hamburg, bin dann erstmal wieder in der Praxis, freue mich auch darauf, dass ich ein paar Wochen da habe. Und Plan jetzt ist, dass ich Mitte, Ende März mache ich 2 Wochen bzw. 10 Tage Texas. Ich glaube, das erste ist in Houston, das Turnier. Und dann haben wir von Houston weiter nach San Antonio, wo dann das zweite ist. Dann mache ich da wieder so eine halbe Woche und komme dann zu Ostern rechtzeitig nach Hause und ja, freue mich dann auf die Zeit daheim.
Ja.
Und den Rest des Jahres haben wir ehrlicherweise noch nicht geplant. Also wir sind immer noch so ein bisschen in der flexiblen, Planung, weil was vielleicht noch ein wichtiges Thema ist, gerade dazu, dass ich sage, dass es so ein Zirkus hier ist, es ist halt super anonym, halt auch für die Athleten an sich. Ne? Das heißt, natürlich hat man immer so einen mentalen Druck, aber man hat auch eine Art von Einsamkeit hier. Ne? Das darf man nicht vergessen, gerade als europäischer Spieler, wo die Familie nicht in den USA wohnt, wo die vielleicht nicht immer um die Ecke sind, ist schon ein Thema. Wir sind zum Beispiel mit dem Aaron Ray hierher geflogen zusammen und der ist halt auch immer allein unterwegs und hat dann erzählt auf dem Flug, dass sein Vater ihn jetzt besucht für 4 Wochen und das hat er mit so einem Strahlen erzählt in seinen Augen, da wird mir immer wieder bewusst, wie wichtig das eigentlich ist, dass man irgendjemanden dabei hat, dass man jemanden vertraut ist dabei, jemanden, den man mag, der auf einen achtet, mit dem man mal ein bisschen quatschen kann und so. Und so war auch meine Idee für Matti, dass wenn niemand da ist sozusagen, ne, wenn seine Freundin nicht da ist oder seine Familie oder dein Trainer oder wer auch immer, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass wir diese Wochen planen, dass ich auch dabei bin, weil es ein bisschen so ein Mix von allem hat, ne? Es gibt dann ganz viel Profit auf ganz vielen verschiedenen, Ebenen. Und ja, deswegen gestalten wir das ein bisschen flexibel. Aber das nächste, wo wir auf jeden Fall hinfahren, ist Texas.
Julian, dann haben wir das auch. Vielen Dank für deine Zeit, dass wir das hier ein bisschen Freestyle so machen konnten. Hat mir total viel Spaß gebracht und ich glaube, dass das auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich ein paar Insights waren, die man nicht alle Tage so mitbekommt. Drückt natürlich dir und Matti die Daumen, dass das erfolgreiche Tage werden und dann, wenn ihr wieder zusammenarbeitet und ja, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht und natürlich auch mir eine Freude, mal so ein bisschen davon berichten zu können, vielleicht so ein paar Insights zu geben, an die man vielleicht sonst gar nicht so rankommt. Und ja, jederzeit gerne wieder. Ich hoffe, für die Zuhörer, die Zuhörerin war was Interessantes dabei. Dann schauen wir mal, wie das hier läuft.
Ja.
Drückt alle die Daumen und dann freue ich mich, wenn wir irgendwann nochmal wieder hören.
So machen wir es. Mach's gut. Bis dann.
Alles Gute.
Ciao, ciao.
Ciao.